In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute einen Essay des Historikers Jörg Friedrich. Sein Thema: Nach der Befreiung, der Weg aus dem Nationalsozialismus. Die im Beitrag verwendete Musik, das Andante aus Felix Mendelssohn Bartholdys Quartett Nummer 1 D-Dur, wurde keine zwei Monate nach Kriegsende, am 22. Juni 1945, vom Streichquartett der Berliner Philharmoniker im fast völlig zerstörten Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee aufgenommen. Ein Tribut an den im Dritten Reich als jüdisch verfemten Komponisten.
Das Sterben. Stellen wir uns einen Offiziersputsch im März 1940 vor, um den Westfeldzug zu vereiteln. Oder ein Jahr später, nahe dem Einmarsch ins ferne Russland. Wie viele Deutsche außer den Verfolgten hätten sich nunmehr befreit gefühlt? Und es war die letzte Gelegenheit, das Reich zu retten an seinem Platz als stärkste Macht des Kontinents. Als legendäre Zivilisationsmacht hatte sich Deutschland längst verraten, stand damit aber beileibe nicht allein. Die Lage der Schwarzen in den 12 Südstaaten der USA war in vielem misslicher als die der deutschen Juden bis Kriegsbeginn. Die Zahl der Umgebrachten ist ähnlich. Es gab Rassentrennung, Ghettos und Lynchen als Volksvergnügen. Den Gräueln des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis 1939 erlagen Hunderttausende. Das Russland Stalins rottete Millionen aus. Man mochte sich hierzulande in rauen, jedoch nicht exzeptionellen Zuständen wähnen. Der Schritt in die Massenvernichtung beginnt in der zweiten Augusthälfte 1939 mit der Eliminierung psychisch auffälliger und Behinderter aus dem, was arischer Volkskörper hieß. Jetzt war Krieg. Die Blüte der Nation opferte sich auf den Schlachtfeldern, und so hatte denn auch das lebensunwerte Leben sein Opfer zu bringen. Platz zu schaffen, Betten, Pflege, Nahrung freizugeben, alles für den Sieg. Gegen die Säuberung der eigenen Familien, Kinder, Geschwister, Ehepartner, Eltern, erhob sich erstaunlich wenig Protest. Nach 1,5 Jahren notierte Goebbels, 40.000 sind weg, 60.000 müssen noch weg. Bei 10.000 handelte es sich um Kinder. Bis zum Kriegsende fallen der sogenannten Euthanasie 200.000 Kranke zum Opfer. Das 30-fache der US-schwarzen Morde in 80 Jahren. Die Kriegsgesellschaft, welche der Nationalsozialismus zur Hälfte seiner Dauer ist, zeitigt ein Vernichtungsgeschehen, das in Zahl und Begehungsform alle Vorstellungen löscht, die sich mit dem Namen Deutschland verknüpften. Die zwei umfänglichsten Opfergruppen, die sowjetischen Kriegsgefangenen und die Juden Europas, addieren sich auf 10 Millionen Personen. Neben einer Anzahl weiterer Begründungen erfuhren sie ihr Ende als designierte Untermenschen. Dazu wurden sie öffentlich ausgerufen. Es versteht sich von selbst, dass ihre Beseitigung nicht durch geheim operierende Henker vonstatten ging, sondern teils unter Beteiligung und überwiegend im Angesicht der Nation. Die angewandten Methoden wurden dem Vatikan, den Kabinetten in London und New York über Kuriere bekannt, die getarnt Zugang gefunden hatten in die Tötungsfabriken. Deren Personal belief sich auf Zigtausende, die Füsilierungen in Russland waren Hunderttausende. Dass dies der Heimat total verborgen geblieben sein soll, ist jenseits aller Wahrscheinlichkeit. Dennoch wird es Stein auf Bein beschworen. Ja, es gab Gerüchte, doch so unglaubhaft, dass man sie nicht ernst nahm. Der Glaube beruht nie auf Tatsachen. Das Wissen von ihnen ist nicht bloß Feststellung. Es gibt ein besser nicht wissen wollen. Auch ein latentes Bescheidwissen unterhalb der Schwelle von Wort, Vorstellung und Annahme. In diesen Sphären ließen sich Vorgänge unterbringen wie die Deportationen. In Deutschland erhielten die Betroffenen einen Bescheid, Darin stand, dass Mietrückstände, Strom- und Gasrechnungen zu begleichen seien und die Wertgegenstände, Fotoapparate, Schreibmaschinen, Gemälde, Pelzmäntel ordentlich abzuliefern. Die Umsiedlung nach Osten geschah zu Arbeitszwecken, dazu fuhren auch Greise, Invalide, Kleinkinder mit. Kriegsproduktion sah unübersehbar gegenteilig aus. Aus Ost und West wurden Millionen von Polen, Franzosen, Holländer ins Reich hinein verschleppt. Sie bestellten die Felder und hielten die Industrie in Gang. Was für Arbeitsevakuierte sind Juden, die nie wieder einen Suppenlöffel und Bettwäsche benötigen? Alles von der Gestapo an die Nachbarschaft verschabelt, die Wohnungen neu belegt. Sie waren nicht mehr auf der Welt. Und damit sie nichts mit ins Grab nähmen, wurden sämtliche Körperöffnungen nach Juwelen durchsucht. Dies, weil sie kein rechtmäßiger Besitz, sondern dem Deutschen Reich unlauter entwendet. Der Abmarsch der Todgeweihten erfolgte inmitten johlender Schuljugend und feixender Zuschauerschaft. Sie selbst mochten sich an Hoffnungen klammern und für Zirkus halten, dass ihnen Hitler im Reichstag die Vernichtung angekündigt für den Kriegsausbruch, den er selber anzettelte. Das lässt sich aufklären, zumal die Feldzüge ja keineswegs bedauert, sondern gefeiert wurden. Die Deportationen setzten ein, als die Sache aus dem Ruder lief und böse Erinnerungen wach wurden an den Sommer 1918, als man ein Vierteljahr vor dem Zusammenbruch noch 80 Kilometer vor Paris stand. Erfolgte nicht kurz darauf der Abfall der Heimat? Der Dolchstoß der jüdisch-bolschewistischen Novemberrevolution? Aber was hatten jetzt damit die Juden aus Saloniki, aus Rom, aus Norwegen zu tun? Die Entjudung des deutsch besetzten Europas erfolgte nicht aus Verstandesgründen, wiewohl durch Verstandesmenschen. Warum musste der strategische Genius der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Erich von Manstein, im Dezember 1941, als der Russlandfeldzug zu kippen drohte, persönlich Sorge tragen für die Erschießung der Juden Simferopols? Warum musste er an die 11. Armee den Tagesbefehl vom 20. November ausgeben, der die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum erläutert? Hatte man mit der Notwendigkeit, die Rote Armee zu zerschlagen, nicht genug zu tun? Half die Massakrierung von 25.000 Juden auf der Krim, einschließlich Greisen und Säuglingen, bei dieser Aufgabe? Und wie geheim blieb die tödliche Sühne, wenn sie rund 200.000 Mann der 11. Armee wortwörtlich mitgeteilt wurde? Darüber hinaus verhängte die deutsche Wehrmacht noch eine harte Sühne an sich selber, in Gestalt von 23.000 exekutierten Todesurteilen an Soldaten durch Militärrichter. Im Ersten Weltkrieg hatten 23 Vollstreckungen stattgefunden. In der Heimat erließen Sondergerichte weitere 11.000 Todesurteile wegen regimegefährdenden Verhaltens. Eine Justiz-Tobsucht. Regimegefährlich war erstens, Hitlers Siegesschwüre anzuzweifeln und zweitens, aus den Schutthalden der zerbombten Häuserblöcke fremdes Gut zu entwenden, einen zerbeulten Kochtopf oder einen Wurstzipfel. Den Zerfall der öffentlichen Ordnung stützte die Richterschaft mit säckeweisen Todesurteilen ab. Der letzte Ordnungsfaktor hieß 1943-45 rüber ab. Die Strafjustiz basiert auf einem Tatbeweis, welchen die Volksgenossen gegeneinander liefern. Private Vigilanten beobachten die Ruinenlandschaft. Ehepartner denunzieren einer den anderen bei der Gestapo. Sie wird persönlicher Vertrauter. Arbeitskollegen, Nachbarn haben den unbezähmbaren Drang, dort ihr Gewissen zu erleichtern, dass ihre Nächsten den Endsieg bezweifeln. Das Delikt der Wehrkräftesetzung wird im Ehebett und am Kneipentisch begangen. Ein Stück Selbstverbrennung erleidet das Volk in den angloamerikanischen Städtebombardements des letzten Vierteljahres, dem Zenit des Luftkriegs. Es ist schwer, gegen nächtliche Flugstaffeln in 3000 Meter Höhe zu kapitulieren. Wozu aber fügten sich am 3. Februar 1945 25.000 Berliner ins leere Sterben, ohne dass folgenden Tags abgerechnet wird mit Parteiblockwarten Gestapo? Von dort wird zurückgeschossen, nur killen die Flieger 1000-mal mehr. Zu welchem Ziel verteidigt sich Mitte April Berlin mit 45.000 Zivilen und 100.000 Militärtoten gegen 2,5 Millionen anmarschierenden Russen? Man weiß, was diese Befreier vorhaben. Sie nehmen Frauen, Villen, Uhren, Fahrräder, massakrieren aber nicht in SS-Manier. Grube ausheben, davor hinstellen, hineinfallen, Kalk drüber. Die letzten, die in den März-April-Tagen ungebundener Mordlust frönten, waren umherschweifende Kommandos aus Partei- und Polizeiorganen. Die umlegten, was in Kleinstädten und Dörfern die weiße Fahne hisste oder danach aussah. Soldaten, die aus der Uniform gestiegen, Kinder, die dem Volkssturm entliefen, flüchtige Zwangsarbeiter. Es existieren keine Opferzahlen dieses Amoklaufs. Sie sind im fünfstelligen Bereich zu vermuten. Als alles verloren, setzte eine epidemische Selbstmordwelle von Leuten ein, denen ein Dasein außerhalb des NS-Staates nicht mehr verlohnend erschien. Wie die Geisteskranken zu Kriegsbeginn verurteilten sie sich selbst zu lebensunwertem Leben. Dieser Zirkel einer unbegrenzten Vernichtungswut der Kriegsgesellschaft steht still mit dem Einmarsch des Feindes, der sie von sich selbst befreit. Die Raserei bricht ab, der vor den Besatzern gefürchtete Volkswiderstand, der Wehrwolf, der NS-Untergrund, bleibt aus. Schluss. Man ist tot, aber noch am Leben und kennt sich selbst nicht wieder. Alles ist umgekehrt. Die Erlöser von Deutschlands Übel sind das Übel selber. Das jüdische Ungeziefer ist die blanke Unschuld. Der slawische Untermensch kreuzt mit Panzerbataillonen unter den Linden auf und befreit die im Schutt vegetierende Herrenrasse von ihren Abgöttern. Die Deutschen, berufen, die Welt zu beherrschen und zu reinigen, sind ihr Abschaum. Sie sind entmündigt, wilde, außerstande, einen Staat zu bilden, ein Gericht zu bemannen, eine Universität, eine Zeitung zu edieren, ohne Beaufsichtigung. Parteien sind zugelassen, jedoch per Lizenz. Ihr Personal kommt aus dem Exil, aus den Konzentrationslagern, aus dem Schweigen. Allesamt Wiedergänger aus der ungeliebten, abgehalfterten Weimarer Republik. Man wird entnazifiziert wie entlaust, danach umerzogen. Fällt einem das Haus auf den Kopf, sucht man nicht den Konstruktionsfehler, sondern den Ausgang, eine Bleibe, eine Existenz. Eine Schulddiskussion hub an in der Literatur, der Kirche und der Entnazifizierungskammer. Dort geht es nicht um die Wahrheit, sondern um ein Alibi, ein Entlastungszeugnis namens Persilschein. Die Vergangenheit kommt in die Wäsche. Enemy Nation. Der deutsche Geschichtsunterricht besagt, dass erst Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Mai 1985, 40 Jahre post factum, die richtigen Worte für die seinerzeitige Lage gefunden habe. In einem historischen Auftritt vor dem Bundestag, genannt Die Rede, ist die seither kanonische Feststellung getroffen, die Deutschen seien 1945 nicht zusammengebrochen, sondern befreit worden. Durch wen? Wer sollen die Befreier gewesen sein? Die Frauen Berlins haben die eingerückten Rodamisten anscheinend verkannt. Der Oberbefehlshaber der Westalliierten, General Eisenhower, schreibt im April 1945 in seiner maßgeblichen Direktive JCS 1067, Germany will not be occupied for the purpose of liberation, but as a defeated enemy nation. So erfreute sich die Familie Weizsäcker selbst keineswegs der Gunst der Befreiung, sondern erlitt das Los des geschlagenen Feinds. Zwei Angehörige, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker, SS-Brigadeführer, Träger des SS-Totenkopfrings, und sein Sohn Karl Friedrich wurden gefangen gesetzt. Letzterer als einer von 10 deutschen Atomphysikern, welcher Hitler 1940-41 mit einer Plutoniumbombe ausstatten wollte. Karl ebenso die Welt bewahrte nur göttliche Gnade, wie er später einräumte, dass sein Patent nicht funktioniert hat. Dem Vater Ernst war sie nicht gegeben, weil seine Teilnahme an Judendeportationen aus Paris durchweg gelungen war. Er stand vor dem Nürnberger Wilhelmstraßenprozess wegen Unterzeichnung von Akten, die der Verbringung von 6000 staatenlosen Juden nach Auschwitz dienten. Der Staatssekretär hatte, kurz nach der Wannsee-Konferenz, am 20. März 1942 die Aktion mit »Kein Einspruch« abgezeichnet, wollte aber von dem Vernichtungsziel nichts gewusst haben. Karl Friedrich bekannte als Zeuge vor Gericht, dass man zu Hause selbstverständlich wusste. Sein Bruder, Richard, war der Verteidigung beigetreten, um der Familie die Schande und dem Vater die Todesstrafe zu ersparen, welche die Anklage wünschte. Das Urteil lautete auf 7 Jahre Haft, die der Staatssekretär 18 Monate lang, befreit von sich selber, verbrachte. Sodann ging der Feind zur Gnade über. Hilfsverteidiger Richard von Weizsäcker hatte auf Unschuld und Unwissenheit des Vaters plädiert, der nach den Worten seines Vernehmers mit einem Heiligenschein herumlief, da er Kontakte zum Widerstand pflegte. Richard hörte im späteren Leben nicht auf, das Urteil als historisch und moralisch ungerecht zu bezeichnen. Dass es sich bei dem Angehörigen des persönlichen Stabs Himmlers und Judendeporteur um einen Nazi gehandelt haben mag, kam Weizsäcker Junior, Oberleutnant, EK1-Träger, nicht in den Sinn. Der Staatssekretär hatte Meldungen von dem Massaker von Babi Yar, von abertausend Erschießungen der Einsatzgruppen der SS, nur ohne zu ahnen, dass es sich dabei um Rassenvernichtung handelte, weil als Vergeltung für Partisanenakte kaschiert. Den Abtransport aus Paris, verteidigte sich von Weizsäcker, hatten die Juden außerdem sich selber zuzuschreiben. Sie hätten sich ja in Pétain's Vichy-Frankreich begeben können. Das hätte ihnen zwar auch nicht geholfen, doch wäre dann der Angeklagte nicht mit der Ermordung behelligt worden, so wie der Führer es den seinen angekündigt. Die Juden selbst tragen die Verantwortung für ihr Ende, durch ihr Vorhandensein. Den Tod durch den Strang erlitten im März 1946 der Industrielle Bruno Tesch und sein Prokurist Weinbacher. Ihre Firma hatte der SS das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B geliefert, im Jahr 1943 allein 12 Tonnen, womit die Massentötung in den Lagern vonstatten ging. Tesch gab vor dem britischen Militärgericht an, dass sein Gas zweckentfremdet worden sei, es diene der Vernichtung von Ungeziefer. Zwar habe er für das Lagerpersonal Desinfektorenlehrgänge abgehalten, doch ohne Kenntnis der Zweckbestimmung. Die Verdreifachung der Umsätze im ersten Betriebsjahr lag an gesteigertem Käuferinteresse. Forscht etwa ein Plutoniumhersteller, was der staatliche Kunde damit vorhat? Es liegt auf der Hand, ist aber dessen Sache. Schwieriger wird die Lage der Erfurter Gebrüder Ludwig und Ernst Wolfgang Topf, welche im November 1942 die Patentierung eines Durchlaufofens für die Massenverbrennung von Leichen beantragt hatten. Überdies wurden Entlüftungsanlagen für die Auschwitzer Gaskammern geliefert. Zur Beschleunigung der Belegung. Ludwig Topf entleibte sich selbst, denn ich glaube, das Volk will sein Opfer haben. Die Welt sei außerdem unerträglich geworden. Ernst Wolfgang siedelte sich in der Bundesrepublik an, wo er trotz öffentlicher Anprangerung seine Produktion fortsetzte. Sie sei früher missbraucht worden, es habe sich um an sich unschuldige Öfen gehandelt. Die Justiz ließ ihn unbehelligt, jedoch nicht vollständig. Es wurden Ermittlungen aufgenommen und wieder eingestellt, weil die beweiserheblichen Firmenakten in Erfurt lagerten, wo die Kommunisten regierten. Damit pflegte ein Weststaatsanwalt der 50er Jahre keinen Dienstverkehr. Eher als das ließ er den Auschwitzer Krematorienbauer an zwei Regierungssitzen, Wiesbaden und Mainz, fortwirken und den Verwaltungen Verbrennungsöfen liefern. Für den Müll. Vor dem gleichen Hamburger Militärgerichtshof, der den Gaslieferanten Tesch an den Strick brachte, erschien auch Generalfeldmarschall Erich von Manstein, der in seinem Armeegebiet Ende 41 der Träger der exekutiven Gewalt gewesen. Er hatte Wesentlicheres zur Tat beigesteuert als Werkzeuge, nämlich das Tatmotiv. In dem schon genannten Befehl vom November 42 weist er seine Männer an, mehr zu vernichten als bloß die gegnerische Militärkraft. Der deutsche Soldat trete auf als Rächer für die Grausamkeiten, die ihm und dem deutschen Volk zugefügt wurden. Das jüdisch-bolschewistische System sei nicht etwa zu stürzen, es muss ausgerottet werden und ein für allemal. Ausrotten kann man nur Personen, und Manstein schickte seine Leute zu Judenrazzien nach Simferopol und drängte die SS, die Ausrottung zu beschleunigen, zumal die Nahrung im Gebiet knapp wurde. Auch der unnütze Esser war im Nationalsozialismus lebensunwert. Manstein wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt, allerdings fiel der Spruch im Dezember 1949 und seit einem Vierteljahr amtierte bereits das erste Kabinett Konrad Adenauer. Ihre Umerziehung mussten die Deutschen von nun an in eigener Hand nehmen. Sie mochten sich allerdings kaum anders denn als Opfer der Zustände sehen, die ihnen kein anderer als Hitler eingebrockt hatte, ein österreichischer Schwadroneur und Dilettant. Welches seiner Versprechen hatte er wahrgemacht? Unsere Soldaten waren in einen ungewinnbaren Krieg gezogen. Wer ihn überlebte, saß in Sibirien gefangen. Die deutsche Jägerwaffe unter Hermann Göring hatte die Lufthoheit über den Städten verloren. Darum hauste man jetzt in Ruinen, dicht zusammengeknüppelt. Obendrein waren dort 12 Millionen Heimatvertriebene unterzubringen. Die Spanne von Ende 42 bis Ende 49 floss zusammen zu einem einzigen Verlustunternehmen. Das war der Nationalsozialismus, ein Betrug. Er hinterließ nur Opfer verschiedener Sparten. In Auschwitz war es fürchterlich, im Feuersturm von Hamburg ebenso, desgleichen in Stalingrad. Allesamt hatte Hitler auf dem Gewissen. Verscharrt auf dem Gelände des sowjetischen Militärgeheimdienstes in Südmagdeburg. Allianzen. Die Alliierten hatten strikte Militärdiktatur vereinbart. Internierungslager, Entlassungen, Strafprozesse, Entnazifizierungskammern, Pensionsverluste, Zensur von Zeitungen und Rundfunk. Vom Leben in der Sowjetzone ganz zu schweigen. Verschleppung, Vergewaltigung, Beraubung, totale Willkür der Soldateska. Doch binnen 5 Jahren war man Freund. Das Besatzungsstatut endete in West und Ost erst 1955, dem Gefühl nach jedoch 5 Jahre vorher. In der Zwischenzeit wurde die deutsche Teilung betoniert. Erhalten und schließlich auch akzeptiert blieb eine Parteidiktatur, welche die Deutschen zwischen Elbe und Oder 45 Jahre länger gefangen hielt als ihre westlichen Landsleute. Das heißt, nahezu das Vierfache der Dauer des Hitlerstaats, der sich nebenbei nicht mit Mauer und Todesstreifen zu umgeben brauchte. Fluchtsicher und kaum entrinnbar ist die Gefangennahme der Seele. Die DDR zählte zu den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs, wie die Sowjets es mit Genugtuung zu nennen pflegten. Das liebere Ergebnis wäre ihnen ein neutrales Gesamtdeutschland gewesen, also keine Rhein-Main-Donau-Republik als Glied einer atlantischen Allianz. Doch neutral hieß praktisch von russischen Gnaden. Und wenn das nicht, ihr Bayern, Schwaben, Rheinländer, Niedersachsen, was stattdessen? Entschließt euch, die drüben werden nicht gefragt. Die soeben noch partnerschaftliche Begegnung der Alliierten an der Elbe. Das Aufeinandertreffen am 25. April 1945, der Handschlag, hatte sich im Handumdrehen zur Front verkehrt. Dort konnte man sich demnächst anders begegnen. Ganz Deutschland war Frontgebiet eines wahrscheinlichen Kriegs zwischen seinen Befreiern. Der Ausgang davon wäre die Befreiung vom Leben gewesen. Zwischen dem Koreakrieg im Sommer 50 bis zu der gestreckten Berlin-Krise 1958 bis 61 mit angeschlossener Kuba-Krise war das Überleben der Deutschen pure Glückssache. Es lag nicht einmal in ihrer Hand. Für die Bonner Republik war die Gewinnung der Souveränität und Wirtschaftshilfe, der jähe Abbruch der angloamerikanischen Säuberung und Umerziehung ein Tauschhandel. Sie ihrerseits bot dafür das Entree in eine Allianz auf Kriegsfuß. Die Lage war noch nie so ernst, liebte der Kanzler zu sagen. Da der Feind derselbe blieb, der er gewesen, was endlich auch der Westen begriff, lebte man in Nachfolge des Gehabten und womöglich an der Schwelle eines Anschlusskriegs. Die Vergangenheit war insoweit gar nicht vergangen. Die Ausrottung des bolschewistischen Systems, die Juden darin waren bereits ausgerottet, trat in eine zweite Phase. Die dabei aufzubietende Vernichtungsenergie würde zudem alles übertreffen, was Hitler zu Gebote stand. Ersten Kalkulationen nach käme ungefähr das Dreifache an Russen ums Leben. So what? Die Konversation im neuen Bündnis über die NS-Zeit betraf ausschließlich die Siegerjustiz gegen eingekerkerte Russlandkrieger, wie Manstein. Für den und seinesgleichen entstand bessere Verwendung. Er wurde zum Inbegriff der verfolgten Unschuld. Das amerikanische Interesse an deutscher Kriegskunst überging deren kriminellen Abwege. Eisenhower persönlich log, dass er sich im Urteil über die Wehrmacht habe täuschen lassen. Er und das ganze Nürnberger Tribunal. Manstein, wie der in Nürnberg verurteilte Alfred Krupp, größter Sklavenhalter der deutschen Industrie, kamen alsbaldig frei. Desgleichen ein SS-Einsatzgruppenführer wie Martin Sandberger, der am 1. Juli 1942 gemeldet hatte, Estland judenfrei gemacht zu haben, in Nürnberg dafür zum Tode verurteilt. Er besaß keinen militärischen Sachverstand, aber die Fürsprache höchstmögender Bonner Prominenz. Darunter Bundespräsident Heuss und Bundestagsvizepräsident Carlo Schmidt, SPD. Manstein genoss die besondere Protektion Kanzler Adenauers, der ihn in der britischen Haftanstalt Werl besuchte. Im Bundestag gab die Regierung bei der Ratifikation der Westverträge kund, dass sie die Urteile des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals zur Gänze nicht anerkenne. Die KZ-Bestie. Auch ist den Deutschen nie zur Kenntnis gelangt, was ist ein Nazi? Unentwegt reden sie sich dazu etwas ein. Nachdem zu Genüge versichert worden war, dass Hitler kaum Anhänger besessen hat, sondern nur Feiglinge und Ahnungslose, hub in den 60er Jahren eine Serie von NS-Prozessen an, vorwiegend zu der Massenvernichtung in Lagern. Sie waren höchst unpopulär, die erdrückende Mehrheit im westlichen Land befürwortete eine Generalamnestie, dazu die Aufhebung der siegerischen Strafurteile. Im Rechtsstaat jedoch ließen sich die Abermillionen Morde an Juden, Kriegsgefangenen, geisteskranken Partisanen nicht ignorieren. Die Urteile, inzwischen als rechtsirrtümlich geltend, enthalten zweierlei. Erstens eine fotorealistische Beschreibung der Taten. Zweitens eine totale Bagatellisierung der Täterschaft. Die bestand in der Grundannahme aus folgenden Begehungsformen. Haupttäter Hitler, Himmler, Heydrich, Mausetot als Befehlsinstanz. Sodann eine physische Vernichtungskolonne, die ihren persönlichen Sadismus auslebte, weniger ein politisches als pathologisches Phänomen. Letztens das Riesenheer grauer Vollstrecker, die missmutig und desinteressiert gehorchten. Eine irrige Pflichtauffassung. Die Angeklagten verteidigten sich überaus plausibel. Ob die ihnen vorgeworfenen Taten gern oder ungern begangen wurden, spiele juristisch keine Rolle. Sie waren gedeckt durch die Gesetzeslage. Als die Deportierten in Auschwitz und Treblinka ankamen, hatten sie durch die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz den Schutz der deutschen Staatsbürgerschaft verloren. Sie waren Feinde und durch Führerbefehl des Todes. Der Führer war nach geltender Rechtslage oberste Quelle des Rechts. In Lehre und Judikatur galt dies als unstrittig, ebenso wie der uralte Grundsatz Nullum crimen sine lege. Kein Rechtsverstoß ohne ein Rechtsverbot. Punkt. Was einmal Recht war, verkündete ein mit diesem Satz berühmt gewordener Ministerpräsident des liberalen Baden-Württembergs, Hans Filbinger, kann nicht nachträglich Unrecht sein. Er hatte im März 1945 nach geltendem Gesetz einen Fahnenflüchtigen henken lassen. Was war daran verkehrt? Richter und Staatsanwälte erlassen keine Gesetze, sie wenden sie an. Dass die Unrechtsgenossenschaft der Nazis eine Rechtsgenossenschaft gewesen sein sollte, konnte die Republik in Bonn so wenig wie die in Berlin akzeptieren. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe machte sich die sogenannte Radbruchsche Formel zu eigen. Sie besagt, das Recht mehr ist als was von der Obrigkeit erlassen. Es muss der Gerechtigkeit genügen, dem, was in der Zivilisationsgeschichte stets dafür gegolten hat. Ein Mordbefehl mag rechtens sein, doch nicht rechtlich. Selbst ein Nazi hat den Führerbefehl dahingehend zu überprüfen. Niemand kann platt vorschützen, ihn für verbindlich genommen zu haben, egal, ob dies schlechterdings so gewesen. Zu verlangen sei, dass man das ganze Verbrechertum nie hätte für recht halten sollen. Denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sie begründet eine Schuld, aber eine geringe. Etwa in der Höhe der für Steuerhinterziehung 2-3 Jahre Haft. Anders als die Pflichtmenschen im Lager büßten die KZ-Bestien, die Quälgeister, denen die Vernichtung Freude und Genugtuung eingeflößt hatte. An geheim gehaltener Stätte, neben dem Zyklon B-Schacht, war jemand gefunden, dem die Schuld anzulasten, der NS-Täter. Ihn traf die Mordstrafe. Die Lösung ist widersprüchlich und diente neben der Entlastung der die Wegstrecke zur Gaskammer säumenden Nation der Generalprävention, der Warnung an die Vollstrecker von morgen. Sie enthielt auch eine stille Botschaft an die Unrechtsvollstrecker in Richterroben, die mittels NS-Gesetzen 34.000 Personen zu Tode brachten. Ihnen ward das Richterprivileg zuteil, es besagte, dass die Justizorgane nur bei wissentlicher Ungerechtigkeit haften. Richter konnten Rassenschänder morden, Endsiegzweifler, Feindsenderhörer, ohne spätere Mordanklagen zu gewärtigen. Justitia ist blind, hält sich für blind, kann glauben, was sie will und kommentiert damit am trefflichsten das ganze Dilemma. Das Strafrecht war ein untauglicher Versuch am untauglichen Objekt. Es ahndet für gewöhnlich die Verletzung der Norm. Mit einem Mal jedoch verlangte es die Verletzung der Norm. Das Zentralprogramm der NSDAP, die Hegemonie der germanischen Herrenrasse in Europa, die Entjudung des Kontinents, die Rückeroberung ehemaliger Reichsgebiete, nun Territorien von Nachbarstaaten, die Überführung des slawischen Ostraums in Kolonialbesitz, war ein Projekt der Nation. Es gab eine Dissidenz, die verfolgt wurde, und eine Indifferenz, die geschehen ließ, was einen nichts anging. Doch welches Staatswesen in Deutschland ist je von solchem Enthusiasmus getragen worden? Er wurde inszeniert, gewiss, doch nicht mit Marionetten. Die Statisten waren mit Feuereifer bei der Sache. Tätervolk. So war denn rund 20 Jahre nach seinem Zusammenbruch der Nationalsozialismus bewältigt, ganz gegen die Redensart. Die unbewältigte Vergangenheit war ein intellektuelles Lamento. Was hätte denn geschehen sollen? Ein paar hundert KZ-Schergen und Schreibtischtäter mehr in Haft schicken? Nach dem Konkurs des Unternehmens eröffnet man ein anderes. Und angesichts so vieler Gläubiger ist das Interesse gering. Was der Unternehmenszweck gewesen, beziehungsweise wer, wo und wie daran beteiligt. Der Abschlussbericht lautete, dass in der Führung eine Handvoll Irrer und Halunken gesessen hatte, mit einer Riege von Handlangern ganz unten, die im Verborgenen völlig Unvorstellbares vollbrachten. Die überwältigende Mehrheit braver Angestellter tat stinknormalen Dienst, und konnte von den Geheimvorgängen nichts wissen. Ja, es gab Gerüchte von Unregelmäßigkeiten, denen man näher hätte nachgehen können. Der Vorwurf trifft zu. Aber die Führung hat auf dergleichen hart reagiert. Diese Ausflüchte beleidigten jegliche Intelligenz, namentlich die Wissbegier der eigenen Kinder und Enkel. Sie konstituierten sich als Gerichtshof der Geschichte. Angeklagter war das Tätervolk, ein Kollektiv von Rassisten und Vernichtungskriegern. Ermittlungsteams von Doktoranden und Privatgelehrten entlarvten die sorgsam frisierten Biografien von Professoren, Juristen, Dichtern, öffentlichen Personen in Politik, Kultur, Industrie, Miteintrittsdaten und Rängen von NSDAP, Waffen-SS, Reiterstaffeln und selbstverständlich Schrifttums- und Reichsmusikkammern. Die Täter waren nun tot oder am Grabesrand, aus der Gestaltungsmitte der Republik geschieden. Nun wurden sie alle Nazis, die Hitlers Rock getragen, das Abzeichen am Revers. Es galt, sich von der ganzen Generation zu befreien, die den Endsieg ersehnt, sich dem Millenniumsverbrechen hingegeben, ihm zugeschaut, davon profitiert und keiner Widerstandsgruppe angehört hatten. Ein Bann lag unversehens auf der wissenschaftlichen Erwähnung nicht-narzisstischer Massenvernichtungs- und Unmenschlichkeitsverbrechen. Dies erfüllte den Tatbestand der Relativierung des eigenen Blutmeers. Die Unvergleichlichkeit der Entdeckungen unterstrich die Courage der Ermittler, endlich dem Medusenhaupt sich auszusetzen. Das grässlichste je von Menschen erblickte. Der Nationalsozialismus wurde auf einer Studentenbühne nachgespielt, worin den Darstellern die Wahl blieb zwischen zwei Rollen. Der erste ist das schuldfreie Dasein ohne jedwede Berührung mit der Staatsgewalt, so wie ein Antifaschist das 1975 für erforderlich hält. Man tritt von vornherein nicht in die NSDAP ein und entscheidet sich für ein Leben ohne Aufstiegsmöglichkeit. Man durchschaut die Ziele nach Lektüre von Mein Kampf als rassistisch und kriegshungrig, was sonst niemand auf der Welt ist. Man betrachtet die Jahre von Weimar mit 20 Regierungswechseln und 15 Parlamentsparteien als Geschenk. Desgleichen die von den Siegermächten 1919 verhängte Waffenlosigkeit und die Straftribute wegen der Kriegsschuld, zahlbar bis Oktober 2010. Autoritäre Staatsverfassungen, wie ringsum in Europa bestehend oder im Kommen, widersprachen der Verfassung, vor 14 Jahren von der Revolution erlassen auf immerdar. Eine zweite Revolution heißt darum Machtergreifung und kommt nicht mehr in Frage. Man zieht erst recht nicht in einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, es sei denn, man widersetzt sich dort dem Befehl, übt Sabotage oder läuft zu den Partisanen über. Man ist kompromisslos, wie nur ein Feuilletonist neueren Milieus es sein kann. Die zweite Rolle auf der imaginären Bühne Hitlerreich spielt der Nazi. Er bejaht alles, was Demokratie widrig, und sieht in seiner übelwollenden Verblendung nicht, wie alles ausgehen muss. In dem Lehrtheaterstück vom Nazi fehlt der Zustand, der den historischen Menschen charakterisiert. Der Irrtum. Die Antifaschisten nennen wir nur so große Geister wie Heinrich Mann und Ernst Bloch, sahen ihren Führer in Stalin, dem Erwählten. Das war auch ein Irrtum. Sie lagen aber nicht absolut verkehrt. Wie oft bleibt nur die Alternative Pest oder Cholera? Stalin war der Feind ihres Feindes und der einzige weit und breit, dem zuzutrauen, das Hitler-Regime zu schleifen. Die Demokratien kollaborierten am Anfang und überließen am Ende dem Stalinismus den Blutzoll zu zahlen, den das unweigerlich kostete, nämlich 25 Millionen. Während Briten und Amerikaner weniger als 5% davon opferten. Das Dümmste, was man bei Betracht der Geschichte machen kann, ist, ihr Vorschriften zu machen. Unlösbar ist schon der Versuch, sie zu verstehen. Das Studententheater jedoch will sie richtig stellen. Richtig ist man nur selber, richtig daneben. Das Theaterstück mit dem größten Zulauf und dem lautesten Presseapplaus bot das Hamburger Institut für Sozialforschung. Es erzielte ab 1995 den Gipfel des Entsetzens mit der Wehrmachtsausstellung und dem Lernziel der Wehrmachtsbloßstellung. Es galt, den Mythos von der sauberen Wehrmacht zu demontieren. Ein berechtigtes Unterfangen. Eigentlich war dies bereits 1948 vom Nürnberger Gerichtshof geleistet. Doch unter Abscheu des Publikums. Zumal der Soldaten. Alles stand ihnen exakt vor Erinnerung. Exakter als je einem Richter. Darum wollten sie davon nichts hören. 47 Jahre später hatte sich unter den Nicht-Dabei-Gewesenen eine höhere Empfänglichkeit für das Thema des rassenideologischen Vernichtungskriegs gegen das jüdisch-bolschewistische Untermenschentum gebildet. Die Wanderausstellung wurde schulklassenweise frequentiert, lieferte ihnen indes kein Bild des Zweiten Weltkriegs, sondern eine Horror-Picture-Show. Die Gegenseite kam nur als gequälter Leib vor. Aufgehängte Partisanenmädchen, massakrierte Gefangene. Sie hatte gar keinen Krieg geführt, zumal keinen totalen, sondern einen gerechten. Seine Parteien unterschieden sich in Nazis und Nazi-Opfer. Aus alledem ging ein allgemeiner Deutschland-Ekel hervor, nur nicht, was eigentlich einen Nazi-Krieger charakterisiert. Und abermals verstrichen 30 Jahre und eine Oppositionspartei ist aufgetreten, die gegenwärtig jeden vierten Wähler vertritt. Nach aktuellem Sprachgebrauch handelt es sich dabei um Nazis, die Wähler sind auch welche oder erkennen das nicht. Heute ist Nazi alles rechts von links und geächtet. Demokratie ist anti-rechts und umgekehrt. Doch wenn schon. Politischer Kampf ist ihr zu eigen samt Verächtlichmachung und Denunziation. Mobilisierungskraft und Alarmismus sind linke Kernkompetenz und Autosuggestion. Das Wahlvolk ist davon absolut unberührt. Unterdessen weiß sich das Judentum in Deutschland wie anderswo an Leib und Leben nicht mehr sicher. Mit Kippa und Davidstern traut sich keiner mehr auf die Straße, der eine Prellung meidet. Es wird mit den Leidenschaften des Nahostkriegs begründet. Was haben damit deutsche Staatsbürger jüdischer Religion und Herkunft zu tun? Die Rasse. Sie ist durch pures So-Sein verantwortlich für den Jammer der Welt. Als Narzissmus wird dieser Umstand nicht klassifiziert, weil, wie dargelegt, niemand hierzulande weiß, was das ist. Wir. Es ist aber nichts Auffälliges daran, dass die Bilder, die wir uns von der Vergangenheit machen, nicht zu den historischen Tatsachen passen. Geschichte ist eine Erzählung und trägt die Züge des Erzählers. Vier Generationen haben sich mit verschiedenen Darstellungen abgemüht, was sich in den 12 Jahren zwischen 1933 und 1945 in und um Deutschland zugetragen hat. Unter der Aufsicht allmächtiger Sieger hat man einen Strich unter die Zeit gezogen, man war mit ihr fertig. Was dabei herauskam, hat man nicht gewusst oder nicht gewollt. Das ist kein Geständnis, enthält aber das Notwendige. die Abkehr, vorbei mit Schaden. Die Kenntnisnahme des Infernos, des Lagers und seines Personals bestätigte später die Legende des von nichts gewusst habens. Die täglichen Parolen vom Ausrotten, Ausmerzen, Entjuden hatten eine Realität, abseits des entfernt doch nur Vorstellbaren. Doch ist sie die Konsequenz des Geredes. Wer dem zustimmte, sollte das Geschäft der KZ-Bestien kennen. Danach weiß er. Die Story vom Tätervolk kam auf durch eine Generation, die nichts getan hatte. Die sogenannte unbewältigte, verdrängte Vergangenheit monierten Leute, weil es nicht die ihrige war. Da fällt es leichter, die Genossenschaft zu verfluchen, in deren Namen das Geschehene geschehen war. Sie hatte es zu verantworten. Nicht Mensch für Mensch, aber als Ensemble, als Wir. Die ganze Figur des Täters ist eine Irreführung. Er hat getan, was Deutschland verlangte. Kaum jemand hat sich geweigert. Das heißt, man konnte jeden nehmen. Die neuerdings geübte Nazi-Beschimpferei ist ahistorischer Blödsinn, aber nicht ausschließlich. Der Nationalsozialismus kam nicht zu den Deutschen als aus Österreich eingeschleppte Krankheit. Er widerfuhr einem krisengeschüttelten, ansonsten gewöhnlichen Volk. Es hat Grund, sich zu misstrauen und unbehaglich zu fühlen in seiner Haut. Die Nationalsozialisten waren keine nun ihrerseits verworfene Rasse und es besteht kein Anlass für den Antifaschisten, aufzutreten als Rächer und harte Söhne zu nehmen am Nazitum. Der Fall liegt komplizierter und ist unsere Familiengeschichte. Die Bundesrepublik ist gesund, hat das Fieber ausgeschieden und so steht es losgelöst da als höllische Fratze. Es war aber an unserem Körper. Verschont es uns? Packt es uns wieder? Wenn, in welcher Gestalt? Judas, der Verräter, der es besser wusste, fragte nach Matthäus 26, 25, Herr, bin ich es etwa?
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay »Nach der Befreiung«, Der Weg aus dem Nationalsozialismus von Jörg Friedrich. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.